Shoa dunia siacha ninae, natamba nae, nitadumu nae, hadi mwisho wa dunia siacha.
Also an alle, die es jetzt nicht gesehen haben, auf dem Video sieht man eben verschiedene Leute auf einer Bühne zu Musik tanzen. Und die haben eben teilweise Blumen in der Hand und freuen sich sehr. Hi, ich bin Selina, Antifeminismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und heute geht es bei Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor, um das Engagement gegen Rassismus und auch Diskriminierung aufgrund von Geschlecht im ländlichen Ostdeutschland. Und um dieses Engagement gerade vor dem zunehmenden Rassismus und Rechtsextremismus zu würdigen, hat die Amadeo-Antonio-Stiftung am 18.11.25 in Eberswalde Initiativen ausgezeichnet. Wir sprechen eben heute mit verschiedenen Gästen. Mit Fatuma Musa Afra, Gründerin und Geschäftsführerin von dem Verein United Action Women and Girls und Jurymitglied beim Amadeo-Antonio-Preis. Außerdem haben wir Thomas Lindenberg und Timea Capuchniano. Die beiden haben das Projekt, was wir gesehen haben und was wir dazu denken, aus Torgau in Sachsen umgesetzt, das eben bei dem Preis den zweiten Platz gewonnen hat. Außerdem haben wir noch unsere Vorständin Tahera Amir eingeladen. Die Geschichte des Amadeo-Antonio-Preises. Der Amadeo-Antonio-Preis erinnert an Amadeo Antonio und eben seinen gewaltsamen Tod und an die vielen weiteren Opfer rassistischer und rechtsextremer Gewalt in Deutschland. Gehen wir zuerst kurz auf die Geschichte von Amadeo Antonio ein. Am 6. Dezember 2025 jährte sich der Todestag zum 35. Mal. Amadeo Antonio, das ist der Name eines jungen Mannes, der zu einem der ersten Todesopfer rechtsextremer Gewalt nach der Wiedervereinigung geworden ist. Er wurde 1962 in Angola geboren und kam 1987 in die DDR, um dort Flugzeugtechnik zu studieren. Stattdessen wurde er von der DDR-Verwaltung in eine Ausbildung zum Fleischer eingeteilt. Seine neue Heimat fand er in Eberswalde in Brandenburg. Dort arbeitete er in einem Schlacht- und Verarbeitungskombinat und wollte sich ein Leben aufbauen, eine Familie gründen. Doch willkommen war er nicht. Vertragsarbeiter wie Amadeo Antonio wurden in separaten Wohnheimen untergebracht, abgeschirmt von der übrigen Bevölkerung. Kontakte zu diesen waren eher unerwünscht. In vielen Kneipen waren ja sogenannte Ausländer als Personen nicht gern gesehen. Gleichzeitig radikalisierten sich rechtsextreme Gruppen, besonders eben in der Wendezeit. Straßenbanden zogen durch die Städte und suchten diejenigen, die nicht in ihr rassistisches und rechtsextremes Weltbild passten. In der Nacht zum 25. November 1990 jagte eine Gruppe von etwa 50 rechtsextremen jungen Erwachsenen Amadeo Antonio durch Eberswalde und prügelten brutal auf ihn ein. Die Polizei griff nicht ein. Amadeo Antonio verlor das Bewusstsein und starb am 6. Dezember an den Folgen der Attacke. Seine Freundin war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Der gemeinsame Sohn, der nach seinem Vater Amadeo benannt wurde, kam wenige Wochen nach dem Tod zur Welt und hat seinen Vater nie kennengelernt. Um noch weiter über den Amadeo-Antonio-Preis reden zu können, haben wir eine Gästin eingeladen, und zwar Tahera Amir. Das ist unsere Vorständin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ich freue mich total, dass du hier bist, Tahera. Und würde dich gleich fragen, kannst du uns ein bisschen über die Geschichte des Amadeo-Antonio-Preises erzählen?
Mhm. Ja, danke für die Einladung. Der Amadeo-Antonio-Preis ist jetzt 10 Jahre alt. Also er wurde dieses Jahr jetzt in 2025 zum 10. Mal vergeben. Und der Hintergrund ist einfach deutlich zu machen, dass das Engagement, aber vor allen Dingen auch in der Historie des Preises vor allen Dingen darum ging, KünstlerInnen aus allen Sparten, also ob das bildende Kunst ist oder Film oder Literatur, die zu Rassismus arbeiten und Rassismuskritik vorantreiben, sichtbar zu machen in ihrer Arbeit, in ihrer Kunst und das auszuzeichnen. In diesem Jahr haben wir den Fokus erweitert, würde ich das nennen. Wir haben auch Initiativen dazu geholt, die sich soziokulturell mit Rassismus auseinandersetzen. Vornehmlich war das jetzt in diesem Jahr auch deutlich, dass es vor allen Dingen auch Leute sind, die Expertinnen für Rassismuskritik sind, aber auch von Rassismus betroffen sind.
Der Preis hat ja auch den Hintergrund, Amadeo Antonio zu gedenken. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen über die Geschichte des Preises erzählen.
Also die Geschichte des Preises hängt ja eng mit der Stiftung selbst zusammen. Deshalb trägt der Preis auch den Namen von Amadeo Antonio. Erstens wird er in Eberswalde vergeben und das auch rund, auch immer schon in der Geschichte des Preises, rund um den Todestag auch von Amadeo Antonio beziehungsweise den Angriff auf ihn. Wir haben uns damals gegründet, um dieses Versprechen hochzuhalten, dass niemals jemand wieder so schutzlos tödlicher rassistischer, rechtsextremer Gewalt ausgesetzt sein soll wie Amadeo Antonio. Dafür kämpfen wir bis heute, daran hat sich nichts verändert. Und deshalb würde ich auch sagen, ist mir dieser Preis so besonders wichtig, auch im Hinblick auf die auf das Engagement zu Rassismus, Rassismus gegen Rassismus und zu Rassismuskritik, weil es oftmals einfach immer um AkteurInnen geht, die sich sehr engagieren, das aber unter schwierigsten Bedingungen und vor allen Dingen auch in so einem Umfeld, wo die Struktur einfach so rassistisch ist, dass es gar nicht immer nur darum geht, was ich im Alltag an Gewalt erlebe, ob jetzt durch Wort oder Tat, sondern auch permanent damit auseinandergesetzt bin, mich in diesen Orten zu verhalten. Und das heißt, in dem Moment, wo ich mich engagiere, und aber auch das in der Herausforderung tue, dass ich permanent eigentlich mit einer sehr belastenden Situation zu tun habe, möchten wir auch oder wollten wir unbedingt auch in diesem Jahr deutlich machen, dass Leute sich sehr verletzlich machen in diesem Kampf, weil sie damit auch deutlich machen, das sind meine Lebensrealitäten, die sind herausfordernd. Die sind belastend, die sind strukturell belastend, das belastet mich von morgens bis abends und trotzdem gehe ich jeden Tag raus und nicht nur um meinen Alltag zu bewältigen, sondern auch um mich zu engagieren. Und deshalb finde ich den Fokus auf Rassismus und die Herausforderungen, die mit Rassismuserfahrung einhergehen, auch nicht nur in den Widerständigkeiten liegen, sondern eben auch in der, und das hat man in dem Abend sehr schön gesehen, in dem sich öffnen für den Schmerz, der da immer mit einhergeht, in der Herausforderung, auch in der Unsicherheit, die das bedeutet, von Rassismus in Deutschland betroffen zu sein, trotzdem sichtbar zu sein. Das ist an sich schon einfach etwas, was ich wichtig finde. Und all den Leuten, die sich engagieren gegen Rassismus und davon betroffen sind, denen ist auch dieser Preis gewidmet, würde ich sagen.
Ja, du hattest jetzt schon den Abend erwähnt und ganz am Anfang vom Podcast haben wir auch schon eine kleine Szene eingeblendet, um so einen Eindruck zu gewinnen. Du warst ja dabei. Kannst du vielleicht erzählen, wie der Abend für dich war und was den Abend auch so besonders und wichtig gemacht hat?
Also genau das würde ich sagen. Der Abend war besonders und er war sehr wichtig, weil er in sich einfach deutlich gemacht hat, was das bedeutet, ganzheitlich einen Raum zu schaffen, der, das würde ich jetzt wirklich auch sagen, für alle, die da waren, mit denen ich sprechen konnte, das heißt nicht, dass das vielleicht alle so gesehen haben, aber die, mit denen ich gesprochen habe, und das war vor allen Dingen auch mein ganz persönliches Erleben, die ich auch mein Leben lang Rassismuserfahrung mache, dass es uns gelungen ist, einen sicheren Raum zu schaffen. Ein Raum, in dem ganz klar war, hier sind wir sicher. Hier können wir uns vor allen Dingen feiern. Hier können wir einmal auch gemeinsam loslassen und uns feiern und uns dafür schätzen und ehren, dass wir dieses Engagement vorantreiben und einfach auch Spaß und Freude haben. Das finde ich besonders. Also das hat mir besonders gut gefallen, auch weil das Rahmenprogramm, also das heißt die ganzen MusikerInnen, die KünstlerInnen, aber auch die ganzen PreisträgerInnen und die Nominierten, die da waren, aber auch die rassismuskritische Zivilgesellschaft als Ally, also auch die ganzen Initiativen, die da einfach ein Ally sind und auch aus Eberswalde kamen und immer da sind für die von Rassismus Betroffenen, dass wir alle in diesem Raum zusammenkamen und es sich auch wirklich so anfühlte, als wären wir viele. Und ich glaube, wir sind auch viele, aber wir haben dieses Gefühl nicht häufig, weil wir dann doch in unseren Kämpfen sehr vereinzelt sind und halt permanent mit diesen strukturellen Herausforderungen, die Rassismus mit sich bringt, halt beschäftigt sind. Und da ist es sehr, sehr selten, dass man zusammenkommt und so einen wirklich wunderschönen Abend hatte, der einfach mit Tanzen und Musik und sehr, sehr viel Freude durchzogen war.
Das sind auf jeden Fall so zwei Punkte, die sich auch so durch diesen Podcast ziehen, habe ich das Gefühl. So einerseits diese Sichtbarkeit, aber auch so dieses Zusammenkommen, das auch mal loslassen, das gemeinsam Spaß haben und sich auch empowern. Also ja, vielen Dank für deine Perspektive und dass du heute auch hier bist.
Gerne, danke für die Einladung.
Heute haben wir Fatuma Musa Afra eingeladen. Fatuma arbeitet im Land Brandenburg, ist in Somalia geboren, in Kenia aufgewachsen und stärkt heute Frauen und Mädchen mit migrantischer Geschichte eben. Außerdem war sie Jurymitglied für den Amadeo Antonio Preis. Ja, yeah, we're very happy to have you here, Fatuma.
Vielen lieben Dank.
So, as I already mentioned, you were part of the jury of the prize. My first question is to make sure everyone can follow. What was your role on the jury of the Amadeo Antonio Prize and what does this work look like in practice?
Being part of the jury of the Amadeo Antonio Stiftung was such a privilege because I met incredible jury members who were really dedicated and very passionate. And the goal was to identify the very diverse active groups, individual self-organized and Vereinen, to look into their work and to find a winner. And this was our main responsibility. But of course, everybody was a winner because these people are doing such an incredible work in the community that is needed every day, just like the way we need, you know, food and drinks and everything. So it's really an important role that they engage in the community. And it's very important that we look at them and see them and say, hey, you're all winners, regardless of who wins in the end.
Yeah, to like get to know you better. Could you briefly introduce yourself? Who are you and how would you describe your work in a few words?
My name's Fatuma Musa Afrah, or you can call me Fatuma, or Fat, or Fatush, or Fatumata, egal. It's an international name. And I work in the countryside of Brandenburg, and I work with a Verein called United Action, Women and Girls e.V. And I founded it, like you said it. And the main goal of this Verein is to help the forgotten people in the community, especially in weak structured areas like our beautiful Brandenburg. Really, I love Brandenburg, and I'm not trying to make a joke out of it. I really, in the countryside of Land Brandenburg, which is really, like I said, a weak structured areas where there's really not so much to do for and with the women that we work in the countryside of Land Brandenburg. And I'm being always asked, how did you come up with the idea? How did you come up with the foundation of the idea of the Verein? Actually, it goes back to me personally, a bit of my history, and I would love to reframe my introduction more in that direction. I lived myself in a refugee camp in Land Brandenburg, and it was one of those experiences you never wish for no human being. And it was really very hard and difficult. And then I used to do some voluntary activism actions. And I used to tell people, United Action, let us stand up, let us do something. Because people were placed in the middle of nowhere, most of them in small villages. And it was really tough. And then from there on, I said, I'm organizing all these volunteer actions. But actually, who am I interested to address more? And that is how the idea of the focus on the women came. Because I'm a woman and I know what it feels like to be in such situations, to be in such conditions where you don't have support. And because a lot of us women in this situation, besides the racism, the isolation, the discrimination, what is plus is the lack of women rights support that we got, the traditional restrictions in our communities, the hierarchy, the gender role hierarchy that we're given, all these patriarchal issues. It's a plus, and most of them are mothers. And there's no much opportunities there, like there's no chance to learn the language. Yes, there are, but in the beginning, you don't get these chances when you're, for example, in the new arrival areas. And also even after you are out of the new arrival center, especially when you're a mother, you don't get the chance. Then I said, this is a topic close to my heart, also back home. And I said, I want to do something about it. And then I included the girls because I am not for later actions. Let us do it together now. We need the action now. Not like later. Frauenrecht, nee. Start it on the ground when they're young so that the society understands that women's right is a human right. And that was the whole point of me founding the United Action Women and Girls e.V. and to engage them and give them a safer spaces, a platform where they can connect and break the isolation. And more importantly, educate themselves and share with their communities. And again, more importantly, to build a sisterhood solidarity.
Mm-hmm. Can you maybe explain a bit more what you're doing with your Verein?
The Verein, we have different projects, funded projects, and they have volunteer projects. And one of the, let me take an example of some of the projects, is like we have the second time we have a 3-year, for the second round, another 3-year project, which is focusing on very important is that multiplicators, giving train the trainer educational global learning projects where the women get a chance to learn about global learning issues, focusing on the global south. And these women are with us in Land Brandenburg. So they are like train the trainer, they are multiplicators, they will go out there and train. And then we have projects focusing on gender-based violence, like female genital mutilation. We have funded also. And then we have a big project coming up like right now, a groundbreaking project in Land Brandenburg funded by Aktion Mensch called Fatush. It's also focusing the whole of Land Brandenburg to create awareness against the topic. And also we have Ehrenamt projects like the Frauen Solidarity Festival that we are organizing every year in a specific Landkreis called Hafland. And then we have also the International Refugee Day or Girls Day. And we have girls projects also. It's called Girls Wanna Have Fun with our partner who funds it, Teddy Home. And we have different projects. And also next year, we are launching the first international project, our sister organization we are founding in Kenya to build Women Center, to create an exchange platform between the countries and the cultures through women empowerment. One of the projects we have is also, it's called Mid Nemo. We have a mobile kitchen, a complete mobile kitchen that we can move around easily in the community. And we are using food as a means of communication. We're using food as a means of creating contact. And we're using food as a means of, as a way to spread love and to make information with the people that are most disadvantaged in the community, that are discriminated, like the newcomers. The word refugee is okay with me, but because of social inclusion, we have number plates always. We have number plates to, yeah, refugees, you know. But we are all human beings, and I'm tired of hard politics also. And it's just okay. A tomato grew up in Brandenburg. A tomato is also available in Somalia. Let us cut it together and share what this means. The Zwiebel from the original Brandenburg is also, there's a Zwiebel somewhere in Afghanistan. These are basic, normal things. So people start to connect through this and have a good time together and engage. So this is one of the projects. It's really, it touches my heart because it's an asset we have and it gives a platform for intercultural inclusion. And because one of the biggest challenge we have in our work is creating contact. And I discovered contact issues, not just because of us, because we're here as foreigners, it's actually a disease I discovered within the German society. People don't have so much contacts. The only contact areas is mostly in in your social spaces, like in
work, you know, family,
in clubs, in family, in Kirche, or these areas. But these people don't have family or don't have a chance to go out. So how do they find the contact? That's why, especially the women we work with. So that's why it's very important. And also elderly people, not only migrants. You know, this is an issue. These people live in weak structured areas that the Germans themselves, they need support. And that's why for me, we use the word women and girls together, not to separate them. That's what AfD is doing. But we are working with all. Of course, the newcomer are the most disadvantaged women and girls we work with. But we are trying to break the Berliner Wall and create a more togetherness community. And that is absolutely every day possible. It's just a question of, are you willing to open your heart? Because love is the answer, not hate. Love is always available. So just choose love, not a hate. And to be kind is cost and loss. It doesn't cost you a thing.
Okay, wow. Thank you for sharing all the activities you're doing. It sounds like a variety of different projects, and like this community building aspect is very interesting, I guess. And another aspect I would like to highlight, because it's like a very big topic today in our podcast, is visibility. Can you maybe tell us about what role does visibility play in your work and engagement?
Yeah, in our work, we need so much visibility, because visibility is a tile of education, community education. It's part of, building trust and telling people what we are doing, what we are actually doing on the ground. And more importantly, to create a platform for participation and inclusion, because especially the people we work with, these are the most vulnerable people in the community that are not included and feel isolated and excluded. And it's very important that visibility is provided to the civil Gesellschaft work that is existing in the community so that people get to know more about this work and to engage with them. And maybe they're interested to participate as volunteers, as maybe donators for Spende or something.
Then I would like to talk a bit more about the prize. You were part of the jury. We were already like talking a bit about it, but can you maybe tell me why did you decide to become part of the jury?
I was asked first to be part of the jury, but I decided to participate because I saw the essence, I saw the importance of the work they were doing, and especially those kind of small self-organized migrant organization, small Vereinen in the community, a self-organized activist, individuals doing something in the community. They deserve also to get a chance to be seen, to be heard, someone to recognize them, and also to boost their work and to give them a chance to network. So I felt it was really, really my job, my responsibility to see what I can do, because, and I still remember it so fresh in my mind. It was really very emotional and very touchy because everyone was doing such incredible work, and it was really hard to choose from who to who and how. It was really hard because they were all winners in my eyes, in our eyes, actually, because the jury was really dedicated and very, very, very focused and active in managing the whole process, because it was quite a lot of work as well to reduce all that applicant, because there were so many applicants. And that tells you, with this number of applicants for such positions, like three, tells you the need for such kind of recognition to be doubled or to be made more and given the chance for these people to have these opportunities.
Yeah, yeah. I mean, you mentioned that everybody who participated was a winner, and I think I can totally agree. All projects were doing amazing work.
All.
But still, when you and the jury evaluated the projects, which criteria are especially important to you, and yeah, why?
For us as a jury, it was very important to really look into the applicants, and one of the main criteria is like, who are they? What are they doing? What kind of opportunities do they have? How long have they been doing this? What kind of support do they have? And if I may take an example, was the Dessau festival organizers, these self-organized people in Dessau. And they were, I hate to use the word black and or white, but these are black people. And Dessau has a history already where they killed two black men, you know, by the police brutality. And that another one was killed in a public space just in 2020. It's not that long. So such kind of people, you need to motivate them. You need to give them the chance. You need to tell them, we see you. We know you. We want to support you. We recognize you. So that is a motivation for them. It's a plus, you know. Of course, the passion is their first motivation and the drive from themselves, but it's a plus for such. And there were other incredible projects.
I mean, you mentioned that especially like in Brandenburg or Eastern Germany, it's hard to be not white or to engage in anti-racist racist project and stuff. Why is this prize important right now, especially with the new direction?
With all the right extremism that is being normalized right now, with all the racism that is being normalized in our society, and this fascism and this incredible police brutality of all these issues going on right now with the rise of AfD, I think it's very important that we come together as a society and show each other solidarity and say that, yes, it's not easy, but we are together and we do this in different ways. And one of it is like the award to show, like, we see you, it's not easy, keep going, keep trying. So for me, I see it as part of some of the things we can do to empower and to motivate and to engage as a way to show visibility, as a way to show education, as a way to show solidarity, as a way to show togetherness and understanding, more importantly.
You told me some goals or some achievement the prize can do, like show visibility and support people by, yeah, seeing them. Is there more in your view than what the Amadeo Antonio Prize can achieve for the people affected, for initiatives, but also for the public debate?
Yeah, some of the advantages the prize brings is to create network. you know, people that never met each other to come together and to see how we can support each other, whether it's financially or whether it's professional exchange, partnership or whatever it is. It really brings so much. And for me, one thing I loved about it in that moment when I was there, I got to meet people that I will never meet in the normal time, like Dessau people. You know, it really touches me because I know what it feels like to be in these kind of conditions because I've been one of them in that position. I mean, I'm right now very privileged, but to look back, people like them remind me of my past and also present because I experience racism, unfortunately. And for me, that is a success. That is the success that I see in this kind of awards that we provide. So coming together, talking about it.
What would be a meaningful, concrete way to start in their own community or their local area to like help and engage?
What do you mean by quick? As a society, there's so much needs out there. All you need, if you have the health, the capacity to stand up and do something, stand up and do it. Don't wait for somebody to tell you too much. There's so much issues. There's so much needs in our communities. Go and talk to the homeless person on the street in these cold times who don't know where to sleep tonight or tomorrow. Give them a cup of coffee. Hug them. Engage them. Think about people in refugee camps. And by the way, a refugee camp is just like a jail. No human being shall be isolated just because of a basic human right, which is migration. Why should that be? Go out there in the refugee camps, show some love, go into the political field, make a change, your voice matter. Stop the hate because hate will never bring any success. Racism will never bring any success. Actually, in my perspective, I view racism, I have a hard time to understand what is racism. I really have a hard time. Yes, I experience, but I ask myself, why? Why racism? Why? I think only sick people can do that to others. Only sick people. And we need special doctors. And their doctors are called mental therapy, mental health. Because no human being can do that. You go to toilet if you're healthy. I go to toilet. How are you better than me? Just because of this beauty? Imagine if everybody looked like you or if everybody looked like me with this beautiful skin. The world would look boring if just me, the whole world looks like me. That is not beauty. The beauty is how we are born, how Mother Nature made us all this beauty. So go out there. There's so much things you can do.
Maybe one question more about supporting. How can like followers and listeners support your work?
Give us money. Because our work is needed just like water. A tree needs water. So if you want to have a beautiful tree, healthy, you have to provide water, nutrition, good soil, blah, blah. It's the same thing in civil Gesellschaft, Arbeit. We are doing so much work in the community that is needed like every day, basic needs. So it's very important, not only me, but to so many other amazing work, Vereins, individuals, activists that are doing great work, they need to be supported. But to be specific to us, United Action Women and Girls e.V., we have a project right now. We are trying to raise 18,000 euro Eigenmittel, which we don't have, as you know. So we need Spende. We can only do this work through your support. Please donate to our Fatouche project, which is a very groundbreaking project in Land Brandenburg. It's funded by Aktion Mensch for 2 years, and it will create awareness and sensitization regarding the topic of gender-based violence, which is female genital mutilation or cutting. We are in better place. Kindly donate to us.
Wir kommen aus Nordwest. Jugendkino gegen Rassismus. Aus insgesamt 37 Bewerbungen wurden durch die Jury 3 Projekte geehrt. Den 2. Platz erhielt das antirassistische Jugendkino aus Torgau Nordwest. In dem Projekt schauten sich eine Gruppe junger Roma und Romnia rassismuskritische Filme an, tauschten sich über diese aus und stellten ihre Gedanken auf verschiedene Weise öffentlich dar. Zum Beispiel auf Instagram. Wir verlinken euch auf die Seite in den Shownotes. Wir haben mit Thomas Lindenberg, Kunstpädagoge vom Bildungskollektiv Komma, und Timea Capusneanu, Sozialarbeiterin bzw. Sozialpädagogin bei dem Verein Romano Sumnal e.V., Verband der Roma und Sinti in Sachsen, gesprochen, die eben das Projekt, was wir gesehen haben und was wir dazu denken, antirassistisches Jugendkino in Torgau Nordwest umgesetzt haben. Timea erzählt uns von dem Projekt und woher der Name der Instagram-Seite Wir kommen aus Nordwest kommt und welche geografische Geschichte hinter dem Projekt steckt.
Wir kommen aus Nordwest, ist die Kinoseite. Und das lehnt ein bisschen an die Geschichte der Roma und Sinti, dass sie aus Nordwestindien kommen. Und Torgau Nordwest ist ja auch der Stadtteil. Und es verknüpft sich quasi. Das ist unsere Kinoseite und von Romanus Humanal, von dem Verein, haben wir auch eine Seite für Torgau. Und der Ort ist Torgau Nordwest. Das ist ein Stadtteil von einer Kleinstadt aus Nordsachsen, wo die Leute sehr am Rand leben und ausgeschlossen sind, auch schon so von der Infrastruktur. Aber dann ist es eigentlich ein gutes Bild, dass sie von ganz vielen Sachen auf mehreren Ebenen ausgeschlossen und diskriminiert werden.
Der Impuls zum Projekt haben die Jugendlichen selbst gegeben im Rahmen eines anderen Projektes. Und das war die Frage, wie sie mit dem Rassismus, den sie erfahren, anders umgehen können als mit Gewalt, wie sie darauf reagieren können, anders als mit Gewalt. Und diese Fragen haben wir ernst genommen, ich würde sagen, als Menschen, die nicht von einer ähnlichen Gewalt betroffen sind, und haben versucht, darauf auf zwei Arten zu antworten. Einmal durch einen geschützten Raum, regelmäßigen geschützten Raum, Geschützerin, wo die Jugendlichen sich treffen, untereinander sein können und auch mitgestalten können. Und dann, das war der eine Weg, der andere Weg war, sich anzugucken, wie andere Menschen, die auch von Rassismus betroffen sind, was sie für Wege gefunden haben, was sie für Umgänge damit gefunden haben, vielleicht auch möglicherweise daraus. Und da, aus diesen beiden Wegen haben sich die Filmabende entwickelt oder die Idee, Filmabende einmal im Monat zu veranstalten zum Thema Rassismus beziehungsweise Antirassismus. Genau. Und dann haben wir über ein Jahr oder ein bisschen länger einmal im Monat eben ausgesuchte Filme zu Rassismen, vielleicht plural, uns angeguckt, mit denen zusammen und dann darüber geredet. Und am Ende haben wir alles, was die Jugendlichen zu den Filmen gesagt haben, nochmal gesammelt und so wichtige Botschaften, nicht so sehr aus den Filmen, sondern aus dem, was sie selbst mitgenommen haben, was sie berührt hat, was sie dabei wichtig fanden, woran sie die Filme erinnert haben zum Beispiel. Wir haben eben so 10 Botschaften daraus genommen und in Text und Bilder beziehungsweise Standbilder mit Fotografien und Zeichnungen, genau das haben wir so dargestellt und in unterschiedlichen Formate ausgestellt. Einmal ganz wichtig, als Plakatierung auf einer Litfaßsäule im Viertel selbst, wo sie wohnen. Dann als Instagram-Post auf dem Instagram-Kanal von unserem Projekt, den sie selbst mittlerweile gestalten. Und dann als kleine Broschüre, Publikation, als Handbuch sozusagen, antirassistisches Handbuch und dann als nochmal als Plakatierung an der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig.
Die Jugendlichen kommen dabei aus eher prekären Situationen. Und genau deswegen ist es so wichtig, ihnen abseits der klassischen Schulbildung, bei der sie übrigens auch ebenfalls diskriminiert werden, kulturelle und politische Bildungsangebote zu machen.
Vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, die Familien sind hauptsächlich aus der Slowakei oder Bulgarien, die hier zugezogen sind und arbeiten, also sind wegen Arbeit gekommen, weil sie sehr einfach Arbeitsstellen bekommen haben in der Fleischindustrie. Neben Torgau gibt es eine Geflügelfleisch Fabrik, also so eine Bearbeitungsfabrik, genau, die sehr prekär ist, wo Menschen sehr schnell eine Arbeitsstelle finden, aber sie auch sehr schnell verlieren können. Und das bedroht aber auch die Wohnungslage und ja, quasi alles, was alle Lebensbereiche. Und darunter, ja, leiden sozusagen die Kinder am meisten. Und wir haben versucht, da quasi einzuschreiten und für die Kinder was anzubieten.
Genau, aber vielleicht macht es insofern einen Unterschied, dass wir als Bildungskollektiv diesen Schwerpunkt setzen auf kulturelle und politische Bildung, außerschulische Bildung, aber so einen Blick haben auf Bildung und Bildungsbenachteiligung. Und das unsere Herangehensweise ist. Das heißt, als wir angefangen haben, in Togo Nordwest zu arbeiten, haben wir das nicht explizit mit dem Gedanken gemacht, mit Roma Jugendlichen arbeiten zu wollen, sondern mit Kindern und Jugendlichen, die eben hinsichtlich der Bildung und alles, was damit einhergeht, stark benachteiligt sind. Genau, und das ist auf jeden Fall der Fall. Und die Arbeit aber mit den Jugendlichen, mit denen wir jetzt arbeiten, die eben Roma und Roma sind, also das hat sich als sehr sinnvoll ergeben, auch hinsichtlich der Bildungserfahrung, die dadurch möglich sind, dass sie in einem geschützten Raum sind. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Wir haben neulich eine Gedenkstätte besucht, ein Konzentrationslager in der Nähe von Torgau. Und manche von ihnen waren da schon oder waren an anderen Orten oder kannten die Geschichten aus dem Geschichtsunterricht und haben aber irgendwie auch betont, wie unterschiedlich es für sie war, das in diesem Setting zu machen, also als Gruppe das zu erfahren und nicht mit der Schule. Und da ist mir so bewusst geworden, wie wichtig es ist, für sie diese Räume auch zu haben, eben das zu erfahren, was ihnen in der Schule verwehrt bleibt. Genau. Ich würde aber sagen, dass dass es auch andere Kinder in Torgau Nordwest gibt, die andere Formen von Rassismus erfahren oder auch keinen Rassismus erfahren, die trotzdem stark bildungsbenachteiligt sind. Das wollte ich erwähnen. Genau. Und dann vielleicht auch eben, was Timir gesagt hat. Es gibt viele Romnia-Jugendlichen, die wir nicht erreichen, weil sie selbst für, ich würde sagen, niederschwellige Angebote wie unsere die Ressourcen nicht haben. Genau, das wollte ich auch erwähnen.
Die Jugendlichen erfahren ja im Alltag verschiedene Formen von Rassismus. Bei dem Projekt erhalten sie die Möglichkeit, sich zu treffen, darüber zu reden, sich über gemachte Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Worte für das Erlebte zu finden.
Es fehlt an Räumen für Jugendliche. Das ist jetzt nicht unbedingt nur für Torgau ein Problem, sondern es ist schon, kommt sehr häufig vor, aber es gibt wirklich kaum Räume, wo sie sich aufhalten können, und wenn sie sich auf der Straße aufhalten, werden da auch, also bekommen sie ganz, ja, schlimme Rückmeldungen von den Bewohnenden aus dem Stadtteil. Es wurden Artikel geschrieben, wie kriminell sie sind und Drogendealen und so, oder also in der lokalen Zeitung. Oder es ist einfach immer so dieses große Problem, dass Jugendliche oder dass die migrantischen Menschen so laut sind. Und das ist meiner Meinung nach auch nur eine Form von Protest der Jugendlichen, weil sie sonst keine anderen Möglichkeiten haben, ihre Musik zu hören oder sich zusammenzutreffen und abzuhängen. Wir sind auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und machen da auch nur punktuell Angebote. Aktuell sind wir auch nur zu zweit und versuchen da noch, haben für manche Projekte dann immer Honorarpersonen, die wir dazu ziehen können oder das tun. Aber wir organisieren da auch alles und haben auch begrenzte Kapazitäten, würde ich sagen. Ja, und was Sie sonst noch an Diskriminierung oder Rassismus-Erfahrungen machen, sind also im Viertel auf jeden Fall. Ich glaube, dass in öffentlichen Räumen, auf der Straße, im Geschäft, werden sie immer ganz komisch, ja, angesprochen oder sogar irgendwie, also allein nur angeschaut. Und was wir noch mitbekommen, ist die ungleiche Behandlung in der Schule. Dass sie da auch sehr negative Erfahrungen machen und dass da so vieles passiert, wo sie selber nicht wissen, was sie machen sollen. Und wenn sie darauf reagieren, dann sind sie schuld. Also es geht auch von den Lehrkräften aus, es geht auch von Mitschülerinnen aus. Und das passiert jeden Tag. Also das würde ich sagen, das passiert echt sehr, sehr viel. Und viele der Jugendlichen, mit denen wir in Kontakt sind, verlassen die Schule so schnell es geht. Also bei der ersten Gelegenheit, wo die Jahren also erreicht sind, die man erreichen muss, ist es dann auch vorbei. Und es ist so ein bisschen erst dann bewusst, wie das Leben weitergeht. Oder was ihre Chancen sind, aber es ist erstmal Hauptsache, aus diesem Umfeld raus zu sein.
Die Situation von Mädchen unterscheidet sich nochmal von der von Jungs. Das wird beispielsweise dadurch sichtbar, dass Mädchen viel seltener offene Angebote wahrnehmen.
Mir war das von Anfang an, wo ich da angefangen habe, in Torgau zu arbeiten, bewusst und auch sichtbar, dass Mädchen kaum Angebote wahrnehmen. Und auch zu unseren Angeboten kamen dann ja Jungs, und dann haben sie gesagt, das haben sie auch erzählt, dass sie eine Schwester haben, die zu Hause ist. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wieso kommt sie nicht? Nee, also es war dann irgendwie gar kein Grund, oder die Brüder wollen nicht, dass ihre Schwestern kommen, wo sie hingehen, und viele dürfen nicht, weil da Jungs dabei sind, bei Sachen mitmachen. Jetzt bei den Jugendlichen ist es wieder eine ein bisschen andere Nummer, weil sie ein bisschen älter sind und auch ein bisschen, ja, auch selber entscheiden können, ob sie kommen oder nicht. Und da war mir aber trotzdem wichtig, vor ein paar Jahren einen Raum zu öffnen, wo Mädchen kommen und machen, was sie wollen, und wissen, also auch wo die Eltern wissen, dass da keine Jungs sind, dass da keine Gefahr ist, sozusagen aus dieser Hinsicht, weil das oft, also sehr oft der Grund ist, warum sie nicht kommen dürfen, weil da irgendwie jemand anderes da ist, oder ja. Und da hatten wir einen Mädchentreff angefangen, hatten über Jahre das mit Sisters zusammen gemacht. Das ist ein rassismuskritisches Mädchenprojekt für Sachsen, eben auch so Mädchentreff zu machen und zu begleiten. Dieses Jahr habe ich wieder versucht, mit den jüngeren Mädchen, also die quasi jetzt 12 sind, die vor ein paar Jahren nicht zu diesem Treff gekommen sind, dass die kommen. Es ist für mich weiterhin eine sehr wichtige Arbeit, weil sie sonst keine Räume haben, weil sie sonst keine Angebote wahrnehmen, selbst in den Schulen nicht. Und auch unsere Kinoangebote kommen auch nicht alle, die zum Mädchentreff kommen. Also da kommen weit nicht alle zu den so gesagten gemischten Gruppen. Und ich würde sie auch nicht erreichen, wenn dieser Mädchentreff nicht gewesen wäre. Und wir machen da ganz unterschiedliche Sachen. Ja, wir haben mit Tanzen angefangen und tanzen sehr oft, aber reden über alles Mögliche, wenn gerade was Thema ist. Aufklärungsarbeit, sexualpädagogische Workshops hatten wir auch schon, aber wir hatten auch, also bis zu Box-Workshops und alles Mögliche, dass sie so ein bisschen empowered werden und ja, mal aus ihrer Komfortzone rauskommen und sich selber da irgendwie zusammentun. Es ist in so einem Umfeld leider sehr herausfordernd, so eine Arbeit zu machen. Es ist oft sehr schwierig, so eine Kontinuierlichkeit irgendwie aufzubauen, dass es etwas ist, was man wöchentlich macht oder einmal im Monat oder wie auch immer, dass man da irgendwie ja, da so committed ist, das zu machen. Aber trotz, also eben weil das Umfeld so unsicher ist.
Das heißt, rassismuskritische Bildungsprojekte müssen intersektional denken, da Mädchen zusätzlich von Sexismus betroffen sind.
Es ist oft nicht so greifbar, dass man das irgendwie sieht, aber Mädchen und ja, so queere Jugendliche haben da nicht so viele Chancen oder werden da schon immer als die, ja, wie soll ich das sagen? Ja, haben nicht so diese Rolle, die Jungs sonst haben. Also es ist so selbstverständlich, dass die Jungs irgendwas machen können und nicht machen, also so. Und das ist bei Mädchen oft habe ich das Gefühl, dass sie sich an diese Rolle als Mädchen sein und so ein bisschen zwei Schritte weiter hinten zu sein, irgendwie dann gewöhnen. Und super selten gibt es da ein Mädchen, welches sich irgendwie dagegen stellt. Und es ist auch in der Gruppe, also wenn Mädchen da sind, dann müssen, also es war einmal so ganz am Anfang, dann müssen die abwaschen. Also wieso sollen die Jungs das machen? Und wenn nur Jungs da sind, dann machen die das. Also dann ist es kein Problem. Aber wenn zwei, drei Mädchen noch da sind, das ist Frauenarbeit, das war die Aussage und das machen wir jetzt nicht. Also, und in den Familien, selbst wenn drei, vier Jungs in der Familie sind und ein Mädchen, sie muss die Hausarbeit machen, sie muss kochen, sie, es ist ihre Aufgabe, diese Care-Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist bei allen Mädchen so. Also das ist sehr, sehr verfestigt und sehr tief verwurzelt, was ihre Rolle ist. Und das alleine das ist eigentlich ganz schön krass und ich glaube, sie erleben da auch ganz viel, also ja, intersektionalen Rassismus, wo das mitspielt, dass sie nicht weiß sind, dass sie Frauen sind, dass sie aus anderen Ländern kommen, dass ja, von so vielen Diskriminierungsformen irgendwie gleichzeitig betroffen sind. Das ist, glaube ich, bei jeder sehr präsent.
Auch wesentlich ist, dass Mädchen viel weniger zusammenkommen als Jungs und dadurch auch, weil sie bestimmte Rolle haben und Aufgaben zugezwungen bekommen oder ja, dann noch viel noch isolierter sind und auch untereinander wenig zusammenkommen. Das finde ich später auch eine große Rolle.
Natürlich geht es bei dem Projekt zuerst darum, Räume für die Jugendlichen zu bieten und ihnen auch eine gute Zeit zu bereiten. Bei den Filmabenden steht also im Mittelpunkt, zusammenzukommen und Spaß zu haben. Doch darüber hinaus will das Projekt auch empowern und Sichtbarkeit für die Perspektiven der Jugendlichen erzeugen, um den Jugendlichen eben zu zeigen, dass sie selbst wirkmächtig sind und es zählt, was sie fühlen und denken. Aber auch, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und womöglich rassistische Ressentiments abzubauen.
Ich glaube, in erster Linie, wenn wir mit den Jugendlichen arbeiten, geht es darum, eine gute Zeit zu haben, im Grunde. Das ist schon viel. Und eine fördernde Zeit zu haben und ohne jetzt daran zu denken, dass irgendwas gezeigt werden muss oder so. Und wenn wir dann etwas zeigen, dann geht es, glaube ich, in erster Linie darum, um ein stärkendes Moment für die Jugendlichen, um den Aspekt der Mitgestaltung, gerade wenn wir etwas in dem im Viertel zeigen, im öffentlichen Raum. Das ist am greifbarsten für die dann. Und ist noch sehr schwer vorstellbar, weil die Vorstellung vom öffentlichen Raum, von einem Raum, an dem sie teilhaben dürfen und für den sie Mitverantwortung tragen und mitgestalten, der ist so weit entfernt, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Jugendlichen, für die es eine Selbstverständlichkeit ist. aufgrund der Erfahrungen, die sie machen.
Ich würde nur noch kurz ergänzen. Ich finde es super wichtig, solche Situationen aus dem Hinterland, irgendwo hinten in der letzten Ecke Sachsens sozusagen, sichtbar zu machen. Und eine Sache ist, da im Viertel das sichtbar zu machen, weil die Jugendlichen vor ein paar Jahren diese Erfahrungen mit uns so geteilt haben, mit, ja, stell dir vor, du gehst auf der Straße und erfährst das und das oder dir wird das und das gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist sehr wichtig, dass die anderen auch eure Geschichten sehen.
Der Amadeo-Antonio-Preis trägt genau zu dieser Sichtbarkeit bei und gibt den Jugendlichen Anerkennung.
Ich freue mich sehr, dass es so weit, also dass wir auch diese Sichtbarkeit bekommen, auch über diesen Preis, dass da, ja, es ist sehr schön, sich gesehen zu fühlen und dass man da irgendwie nicht sich nicht alleine fühlt, wenn man diese Arbeit da macht. Aber auch, ich glaube, für die Jugendlichen ist es umso schöner zu sehen, dass sie gesehen werden und nicht nur auf der Litfaßsäule im Stadtteil, sondern auch in Leipzig, das war schon groß und dann auch in Eberswalde von so vielen anderen Menschen gesehen zu werden und einen Preis zu bekommen.
Ich muss schon auch sehr an Amadeo Antonio denken. Und ich bin, also mir hat es sehr viel gegeben, tatsächlich in dieser Hinsicht den Preis zu bekommen, der nach ihm benannt ist und auch die Arbeit, die wir machen, so einzuordnen, der in so in seinem Gedenken auch steht dadurch. Und ansonsten ist für die Jugendlichen eine verrückte Geschichte. Also das ist am wichtigsten meiner Meinung nach, weil sie kaum wissen, was eine Stiftung ist. Sie kaum wissen, dass es Preise gibt. Diese ganze Welt ist ihnen total fremd, wenn nicht komplett unbekannt. Und wir haben sich sehr über das Geld gefreut, tatsächlich, und darüber, dass sie damit was machen können.
Und was machen die Jugendlichen mit dem Geld? Das dürfen die selbst entscheiden. Und es gibt schon große Pläne.
Ihr großer Wunsch ist, Ausflüge zu machen und andere Städte zu besuchen. Am besten soweit wirklich möglich. Los Angeles wäre für sie total. Oder Spanien oder Paris, genau. Oder auch nur Berlin.
Was tun? Am Anfang der Folge stand die Geschichte von Amadeo Antonio, einem jungen Mann, der zu den ersten Todesopfern rechtsextremer Gewalt im wiedervereinigten Deutschland gehört. Heute haben wir gesehen, wie sein Name weiterwirkt. Etwa im Amadeo-Antonio-Preis, in der Arbeit von Fatuma in Brandenburg und im antirassistischen Jugendkino in Torgau Nordwest. Räume sind eben wichtig, in denen sich Betroffene austauschen, laut sein dürfen, sich widersprechen und gemeinsame Worte für das finden, was ihnen passiert. Ob Safer Spaces für Frauen in Brandenburg oder Filmabende in einem benachteiligten Stadtteil in Nordsachsen. Sie sind das Ergebnis von oft prekärem Engagement, konfliktreicher politischer Auseinandersetzung und von Menschen, die nicht aufhören, an eine andere Realität zu glauben. Und genau hier setzt auch der Amadeo-Antonio-Preis an. Er macht sichtbar, was sonst oft unsichtbar bleibt und will Projekten Anerkennung verleihen, die sich trotz des Rechtsrucks demokratisch im ländlichen Ostdeutschland engagieren. Was motiviert aber trotz der widrigen Umstände noch weiterzumachen?
Mich hat das sehr motiviert, schon bei der Preisverleihung, die Reden und ja, einfach dieses Mut machen und ja, ermutigen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ich finde, selbst wenn man nicht in so einer Ecke arbeitet oder da was macht, ist es sehr wichtig, stabil zu bleiben, ja, so eine klare Haltung zu haben und sich für Menschen einzusetzen, die es vielleicht nicht so gut haben oder die so negative Erfahrungen machen, dass man für die einsteht und ja, einfach irgendwie weitermacht und weiterkämpft und diesen Rechtsdruck nicht, dem keinen Platz geben und zu zeigen, dass wir mehr sind und dass wir bunter sind und dass wir so toll sind. Und es hat sehr, sehr gute Folgen. Und ich würde alle ermutigen, sich da nicht davon runterkriegen zu lassen.
Neben sich weiter solidarisch verhalten, gibt es mehr, was jede Person im Alltag tun kann. Nämlich sich mit den Perspektiven, Geschichten und Erfahrungen anderer Menschen auseinanderzusetzen und stets zu versuchen, von diesen zu lernen.
Ich würde gerne weitergeben, was mir passiert ist durch diese Arbeit, nämlich von Menschen und von Räumen zu lernen, die ganz anders sind als ich. Das ist nicht so selbstverständlich und es braucht Zeit. Es geht nicht so einfach, aber da ist so viel Wertvolles zu lernen. Ich lebe in Berlin und ich würde gerne sagen, Berlin ist nicht die ganze Welt und die ganze Welt ist nicht wie Berlin. Und es gibt so viel zu lernen auf dem Land und es gibt so viel zu lernen von Romnia-Jugendlichen und von Jugendlichen, die in der Schule benachteiligt werden, aber nicht deswegen dumm sind, überhaupt nicht. Ja, und dann. Ich komme selber nicht aus Deutschland, aber ich würde, ist egal, in Deutschland, aber auch überall sollte man sich auf jeden Fall viel mehr mit der Geschichte der Roma und der Romnia auseinandersetzen und mit der Lage. Das ist ein Verbrechen in Anbetracht der Geschichte, was heute noch passiert. Genau. Und das sollte nicht sein. Aber das ist mir wichtig zu sagen, aber ich will damit nicht sagen, das ist alles. Es gibt viel mehr, ne? Wie gesagt, es ist nicht nur eine Geschichte von Verfolgung und Ermordung und Ausgrenzung und Diskriminierung. Es ist viel, viel, viel mehr da, was zu lernen ist. Und es macht unglaublich viel Spaß auch.
Wenn ihr euch mehr mit der Geschichte der Roma und Romagna auseinandersetzen wollt, blenden wir euch in der Caption ein paar Links ein, bei denen ihr euch informieren könnt. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören oder Zuschauen. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anmerkungen. Und wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Im Video wird der QR-Code dazu eingeblendet. Ansonsten findet ihr den Link auch in den Shownotes. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Kanal, klickt die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Wenn dir diese Folge gefallen hat, unterstützt die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung durch eine Spende. Den Link findest du auch in den Shownotes. Veränderung braucht eben viele, die mitmachen. Und mit deiner Spende ermöglichst du Aufklärungsarbeit und Unterstützung von Betroffenen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Das war ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Produktion und Inhalt: Selina Alin, Sabine Herbert. Moderation: Selina Alin. Bild und Ton: Ben Productions GmbH. Grafik: Christina Wedel.